Folge 74 von HSV, meine Frau! Dieser Begrüßungsschrei klingt euphorischer, als es eigentlich angemessen wäre, würde ich sagen. Aber verspricht ja einiges für die Folge. Moin Bones.
Moinsen.
Gato.
Moin.
Ich bin Stübi. Moin Moin. Kai heute mit einer kleinen Pause. Muss ich nochmal um die Familie kümmern, bevor wir in einen gemeinsamen Skiurlaub aufbrechen. Ist auch okay. Nach dem 0-0 gibt es ja gar nicht inhaltlich so viel zu besprechen, oder Bones? Was kann man zu dem Spiel so sagen?
Also inhaltlich eigentlich nicht. Und im Strich muss man sagen, den Vorsprung auf den dritten um einen Punkt ausgebaut. Union hat wieder gepatzt. Jetzt sind wir zumindest nicht mehr in Schlagdistanz. Das Spiel selber war sehr holprig. Also von beiden Seiten wurde nach dem Spiel gesagt, also es gab keinen richtigen Spielfluss. HSV mit einer katastrophalen Passquote von knapp über 70%, nur was für Wolfsverhältnisse eigentlich unterirdisch ist, der ja eigentlich ein hohes, sicheres Passspiel hat und auch einen sicheren Spielaufbau bevorzugt. Das hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Die Frage ist, liegt es daran, dass der HSV ohne Hand das selber nicht schafft, ein ordentliches Spiel aufzubauen, oder weil die Bochumer in diesem Fall gestört haben? Also
ja, wie hast du es gesehen, Gato? Du, oder erzähl mal, wie hast du es generell gesehen? Auf Mallorca gestreamt, ne? Also ja, abenteuerlich.
Ja, also Barcelona, so Tick südlich von Barcelona.
Okay. Alles
so.
Ach, war ja gar nicht Malle.
Egal. Für mich ist Spanien immer Malle. Und da gestreamt, auch Sky Go, scheiße, ging nicht. Dann muss ich Sky Ticket mir irgendwie runterladen, aber bevor man das irgendwie gepeilt hat und naja, dann die ersten Viertelstunde, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten verpasst. Dann war ich aber mit dem iPad sozusagen live dabei. Und
hat sich nicht so gelohnt, der Aufwand, ne?
Nee. Die ersten 10 Minuten waren ich fast geiler im HSV-Net-Radio, habe ich parallel gehört. Okay. Das war sehr entertaining und hat man auch sehr gut bildlich sozusagen mitbekommen, gesprochen, wie der Spielverlauf denn war, wer gut war, wer nicht gut war.
Ist ein Geheimtipp, HSV-Net-Radio, wenn ja, der Kommentator mega einmal auf den Sack geht. Es muss halt simultan sein, ist natürlich wichtig, aber macht Spaß.
Ja, fand ich sehr gut. Und ja, zum Spiel, also die Aufstellung, Janjicic von Beginn an, Jung auf der Bank, hätte ich andersrum gemacht, aber Janjicic war gar nicht so verkehrt, obwohl der Moderator ihn auch in den Himmel gelobt hat auf Sky, also das war crazy.
Was hat er so erzählt?
Er hat gesagt, ist ein kleines Kraftpaket, wo ich schon mal dachte, so, naja, ist jetzt nicht alles Muskeln, was vielleicht an seinem Körper ist und dass es fast unmöglich sei, gegen ihn an 1-gegen-1 zu gewinnen und wo ich dachte, hupala, also.
Das habe ich schon häufiger gesehen.
aber er hat trotzdem seinen Job gemacht, ne? Ist ja, genau. So ein Querpass-Johnny und macht seine Aufgabe da solide. Man sieht natürlich so ein Mangala, wenn der besser drauf ist, dann ist der halt auch einfach nochmal viel, viel besser. Aber trotzdem hat er es in Ordnung gemacht. Ich finde Jung einfach von der Körpersprache, ja, von seinem Auftreten und irgendwie von seinem gefühlten Talent so noch präsenter und dynamischer. Und aber gut, Janicic ist auch nicht schlecht. Ist schwierig so. Das ist vielleicht so ein Spieler für den Trainer, für Kenner der Materie.
Ja, aber bevor wir jetzt so sehr in die Spieler nochmal eintauchen, wie bewertet man jetzt den Punkt? Also ich habe während des Spiels auch gedacht, den nimmt man jetzt einfach mal mit, ne?
Ich bewerte den Punkt mittlerweile jetzt als gewonnenen Punkt, aber nur, weil Union Berlin verloren hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, da würde ich auch ganz krass auf die Tabelle gucken und auf die Gegner gucken, was die machen. Ja. In der Hinrunde hätte ich gesagt, ist scheiße, wir haben definitiv 2 Punkte liegen lassen. Und jetzt würde ich sagen, alles klar, Spieltag sind wir plus 1 rausgegangen, Haken.
Also, wie du schon sagst, bezogen auf die Tabellenkonstellation würde ich auch sagen, wir haben einen Punkt gewonnen. Allerdings muss man auch sagen, ich hatte schnell gesagt zum Kumpel, das ist so ein Spiel, bei dem derjenige, der das erste Tor schießt, das Spiel auch gewinnt. Und dann muss Özcan einfach in der 30. diesen Kopfball aus 2 Metern, der Punkt genau auf seinen Kopf kam, einfach über die Linie bringen und dann bringst du dieses Spiel auch nach Hause. Und in der zweiten Hälfte hat man auch öfter gesehen, als Santos und Özcan wirklich mal...
Mein Trainer sagt übrigens immer bei so Kopfbällen, wenn man kein Kopfballprofi ist, du musst ihn einfach runterköpfen.
Genau.
Es geht kein der Ball, halt, kein, ne? Ball kann gehalten werden von einem Torwart, der ein Aufsetzer ist.
Genau.
Also muss irgendwie den Ball runterkriegen und dieses auf Brusthöhe einfach aufs Tor bringen, ist natürlich blind. Trotzdem Özcan zu seiner Verteidigung, ich fand ihn ganz gut. Ich war übrigens im Stadion und da hat man das mal gesehen. Da ist es wirklich schwierig, dem den Ball abzunehmen. Der hat eine ganz gute Technik, muss man sagen. Ihm fehlt das Auge dann im letzten Pass, genau. Kann man ja dran arbeiten, aber der hat mir gut gefallen. Und dass er auch immer wieder in die Positionen kommt, Abschlüsse zu haben, muss man auch sagen, grundsätzlich positiv.
Der zweiten Hälfte auch gute Solo-Läufe gehabt, wo er wirklich mal so 2-3 Mal 4-5 Bochum hat aussteigen lassen.
Und dann den falschen Pass gespielt.
Genau, oder dann halt so einen schwachen Torabschluss genau in die Arme des Keepers. Und das sind halt so die Momente gewesen, wo du sagst, wenn du da ein bisschen den Kopf oben behältst, dann spielst du diese Situation ein bisschen cleverer aus und machst dann dein 1-0 aus diesen 2-3 Möglichkeiten. Santos hatte auch 1-2 gute Flanken. Naray, für mich, war wirklich bemüht, aber hat auch dann wirklich hinten raus, wenn es wirklich um den letzten Pass oder den Schuss ging, jedes Mal die Fehlentscheidung getroffen, hat, glaube ich, 4 Torschussversuche und alle waren wirklich neben das Tor.
Aber jetzt sind wir wieder, Pfosten ganz am Anfang, die Aktion.
Aber die Schüsse danach waren wirklich meilenweit
vorbei. Da haben wir auch gesagt, die gute Balleroberung und den einfach mit Vollspann aufs Tor bringen. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass der Torwart mit reinfliegt, ne? Also schade. Also es gab ein paar Situationen, wo man einen dreckigen Auswärtssieg hätte einfangen können. Hat jetzt nicht geklappt. Trotzdem, lass uns nochmal, bevor wir die Einzelkritik hier wieder aufnehmen, deine Erkenntnis nochmal nehmen. Denn wenn wir zurückdrehen, das Bochum-Spiel haben wir hinter uns. Als das Bochum-Spiel in der Hinrunde vorbei war, da wurde Titz gefeuert. Und das ist eine ganz interessante Statistik.
Genau, nach 10 Spieltagen wurde Titz gefeuert. 18 Punkte aus 10 Spielen. Wenn man jetzt die Rückrunde betrachtet, aus den gleichen 10 Spielen hat Wolf jetzt 14 Punkte geholt. Und die Begründung damals von Becker war wirklich, dass ihn nicht das Saisonziel Sorgen bereitet, sondern die Art und Weise, wie unter Titz Fußball gespielt wird. Und das soll jetzt kein Wolf-Bashing sein, aber man könnte sich ja mal anschauen. Ich finde, die Entwicklung stagniert gerade in den letzten Spielen, vor allem ohne Hand. Wirklich, wo dieses spielberuhigende und spielerisch belebende Element wirklich fehlt, dass diese Mannschaft es im Moment nicht schafft, ohne Hand einen geordneten Spielzug aufzubauen.
Ich sehe es ähnlich. Ich habe die Freistellung von Titz damals nicht nachvollziehen können und finde es jetzt, dass der Fußball, also zum Zeitpunkt jetzt, ist definitiv nicht besser als der Fußball damals. Kurz nach dem Rausflug gab es ja so bis Weihnachten so eine absolute Stärkephase, da wo man sagen konnte, okay, wir haben viele Spiele mit einem Tor gewonnen und es ist immer Veränderungen zu erkennen und war vielleicht wieder doch richtig, aber irgendwie, weiß ich nicht, jetzt, also das war letztendlich aber Titz genauso, ne? Also Rückrunde, erste Liga, hat er quasi eine Stärkephase, dann die vermeintliche Schwächephase, wo er irgendwie auf Platz 4 war und nach mit 18 Punkten und dann wurde entlassen. Eigentlich musst du jetzt auch irgendwie Wolf entlassen, wenn du jetzt so nach Beckers Logik.
Ich wollte gerade sagen, aber nach deiner Logik heißt es ja dann am Trainer festhalten.
Ja, genau. Ich würde ihn jetzt auch nicht entlassen. Ich meine, du bist auf dem zweiten Tabellenplatz mit 4 Punkten Abstand. Aber
man kann trotzdem nochmal.
Rückwirkend ist es sehr, sehr, sehr dünn gewesen.
Man müsste vielleicht überlegen, dass man jetzt gerade.
Das sind ja Fakten. Also aus diesen 10 Spielen hat Titz 18 geholt und Wolf aus denselben Spielen 14.
Gleiche
Gegner. Das heißt ja nur, dass man im Nachhinein schon nochmal diskutieren kann über diese Entscheidung, was wir ja ausreichend gemacht haben. Aber
dass man jetzt das
muss sich Becker vorhalten.
Genau, dass man jetzt vielleicht auch sagen kann, man ist im Moment nicht Zweiter, weil man selber die Punkte holt, sondern weil auch im Moment der Dritte und Vierte regelmäßig Punkte liegen lassen und einfach den Vorsprung, den wir haben, nicht verkürzen.
Und wir spielen jetzt auch nicht 3-3 und irgendwie sowas, sondern wir spielen 0-0 und wenn wir mal gewinnen, dann gewinnen wir jetzt auch irgendwie 1-0 und nicht irgendwie außer gegen St. Pauli irgendwie mit 3 Toren Unterschied und spielen Hurra-Fußball, sondern so viel geändert hat sich jetzt nicht.
Noch bitterer fast, dass man so ein Spiel wie gegen Darmstadt nicht gewinnt. Ne? Dann hättest du jetzt 7 Punkte und die Geschichte wäre eigentlich vorbei.
Ist mal auch psychologisch halt, wenn du so einen Schwung mitnimmst.
Siehst du ja jetzt bei Köln. Das ist ja jetzt ganz selbstverständlich Pitch-Patch 3-4-0. Wir haben jetzt noch das Heimspiel gegen Magdeburg. Ein Must-Win. Also absolute Pflichtaufgabe, denn danach geht's nach Köln. Und da Stand jetzt kann man da maximal auf den Punkt hoffen. Der HSV ist da wieder, also da habe ich wieder so ein gutes Gefühl wie in Pauli.
Das ist nämlich das Problem, weil wenn
da ist der HSV wieder für ein geiles Auswärtsspiel gut. Weil gegen gute Gegner traditionell tun wir uns eigentlich leichter.
Jetzt beginnt auch so ein bisschen so die Phase der Saison, wo es gut wäre, wenn man erfahrene Spieler auch im Kader hat. Ne?
Wie ist der Stand bei Hand?
Ich glaube, der ist relativ lange, also gefühlte 3-4 Wochen.
Also als er gegen Pauli ausfiel, ging es um 4 Wochen. Mhm. Das ist jetzt 3 Wochen her, also 1-2 Wochen könnte, also weil nichts Neues dazu kam. Nächstes Spiel fällt auf jeden Fall gegen Köln eventuell.
Aber da, also was ich sagen wollte, ist, dass da so jetzt so die Phase auch eintritt, wo du halt mit den erfahrenen Spielern viel holen kannst, die dir sehr, sehr wichtig sind. Ne? Mhm. Wir haben es ja gesehen gegen Darmstadt. Wer war da auf dem Platz? Da war eigentlich nur junges Gemüse auf dem Platz. Und dann, ich sag mal sowas wie Sakai, Lasogga, der für mich da auch, der wurde ausgewechselt. Also es kann ja auch, er ist ja auch kein Führungsspieler dann in dem Sinne. Wenn du ausgewechselt wirst zu Hause, Das, und ja. bei dem Gehalt muss eigentlich ein Anspruch sein, dass man führender Spieler ist. Und jetzt auch wieder ist so, wir haben außer, wenn Aaron Hunt jetzt nicht drauf ist, sozusagen kaum Führungsspieler. Und das ist, wo ich sagen würde, das könnte nochmal gefährlich werden, dass wir nur zu junge haben. Und
siehst du es so? Ich finde zum Beispiel Pollersbeck für mich ein Führungsspieler, Rick van Drongelen für mich ein Führungsspieler, Özcan, also verhält sich auch wie ein Führungsspieler. Und Sakai hat jetzt auch ein okayes Spiel wieder gemacht.
Ja,
also
genau.
Er hätte 4-5 Mal in Folge absolut solide gespielt.
Ja, aber die sind jetzt verhältnismäßig junge. Also Sakai, sage ich, viel Erfahrung.
Also es kommt übers Alter, sagst du?
Und über die Erfahrung, sage ich. Also die sind alles das erste Mal irgendwie in der Situation jetzt, dass sie vielleicht irgendwie aufsteigen können oder dass sie was reißen können, dass sie die erste Saison gut spielen in ihrem Leben und sind von der Persönlichkeit her Führungsspieler und jetzt vielleicht auch auf dem Platz, weil es keinen anderen gibt, aber die sind das jetzt nicht schon 8, 9, 10 Jahre und da fehlt es so ein bisschen. Und das ist halt so ein, ich sage jetzt mal ein Aaron Hunt, der mega wichtig ist für die Mannschaft. Vielleicht nochmal, heute habe ich mich mit Dennis Diekmeyer nochmal unterhalten, und weil Dana Diekmeyer wieder bei uns war und der hat zum Beispiel auch
gesagt... Muss man kurz erklären für alle, die es nicht wissen, dass du oder dass ihr mit Dana ab und zu zusammenarbeitet, was Mode betrifft und so, ne? Deswegen kommt sie dann ab und zu vorbei und Dennis war heute auch mit am Start. Und der übrigens wieder einen Assist in der Nachspielzeit hatte und absolut aufblüht bei Sandhausen.
Ja, absolut. Der meinte, er ist halt super zufrieden und der hat auch gesagt, der hat so viel Wertschätzung da bekommen vom Trainer von Sandhausen, dass er auch gesagt hat, ey, ich will gar keine anderen Angebote mir so mehr oder weniger angucken. Ich will jetzt unbedingt dahin, weil das halt auch einfach, die Spieler finden das einfach geil, wenn die halt wertgeschätzt werden. Ich glaube, das war auch das, was ihm da so ein bisschen gefehlt hat. Und der hat auch gesagt, dass so ein Aaron Hunt super wichtig für die Mannschaft ist. Also auch in der Kabine, auch neben Platz und vor allen Dingen aber auch auf dem Platz. Und selbst wenn er nicht richtig laufen kann, so ungefähr, da kann immer noch den Unterschied ausmachen. Und dass du solche Spiele halt auch gerade jetzt in den Situationen brauchst. Und das glaube ich halt auch, dass das total wichtig ist, dass man ein bisschen Erfahrung braucht. Das sieht man aber im 3-2. Ne? Ich dachte, ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Platz mit Hunt wäre das nicht passiert.
Ja.
Und das muss man eigentlich Lasogga ankreiden. Man muss eigentlich sagen, ey, mit Lasogga auf dem Spielfeld wäre es nicht passiert, weil...
Das hieß ja auch mit Diekmeyer bei Sandhausen selber. Also, die haben ja in der Rückrunde, mittlerweile Rückrundenplatz 8, Sandhausen. Und Diekmeyer, glaube ich, bringt da auch, als er hat ja irgendwie so viele Abstiegskämpfe.
Verrückt.
Vier Abstiegskämpfe überlebt. Ja. Und das ist auch für so eine Mannschaft, die sich da unten drinnen befindet, ist das, glaube ich, enorm wichtig, wenn du jemanden hast, der dir unterstützend irgendwie auch vom Kopf her beiseite stehen kann.
Trotzdem wollen wir jetzt, wir lieben ihn, aber genau. Wir wollen ihm jetzt nicht hinterher trauen.
Das war schon richtig,
den Vertrag nicht zu seinen Konditionen zu verlängern,
finde ich.
So jetzt, so wie der HSV sich selbst sieht und entwickeln will, da passt er einfach nicht rein.
Definitiv
genau nicht. Wie, aus meiner Sicht, Kai sieht es ja anders, ist heute nicht da, Lasogga da auch nicht reingehört.
Null.
Da muss man jetzt auch mal sagen, ich fand's also erschreckend, da zu sitzen und so machtlos sogar als Fan zu sein. Du merkst, Lasogga kommt nicht ins Spiel. Du hast aber gar keine Alternative, um irgendwas zu verändern.
Also er ist halt,
was machen Arp und Winsheimer falsch? Das ist eine offene Frage. Ich kann es nicht beantworten. Vielleicht kann es einer von den Hörern beantworten, ob im Training da irgendwie auch eisige Stimmung ist oder so. Aber dass die nicht mehr im Kader sind als Option, jetzt auch übrigens nicht fürs Pokalspiel, hat sich Wolf schon festgelegt, ist ein Armutszeugnis für die beiden und letztendlich auch für den HSV. Denn man weiß, geht Lasogga, also man muss eigentlich nur Lasogga aus dem Spiel nehmen und dann ist der HSV quasi nicht mehr torgefährlich. Özcan, würde ich noch sagen, ist torgefährlich, aber auch Jatta hat es im Moment verloren, Naray trifft auch nicht mehr so richtig.
Ja. Also das finde ich schwierig. Finde ich auch bei Lasogga sehr, sehr schwer. Also sollte er wirklich 2 Millionen angeboten bekommen, dann kann man nur sagen, Lasogga an seiner Stelle, nimm es sofort an, weil es ist völlig überwert. Und
auch 1,5.
1,5 ist mittlerweile auch irgendwie dann, also das ist bei ihm halt so krass, wenn er ein, zwei Spiele mal nicht trifft, so, oder halt nur einen Elfmeter reinmacht, so, dann ist es halt echt, dass man, er hat nichts anderes, außer halt dieses Tore schießen. Und das, brauchst du und letztendlich
Terodde hat doppelt so viel. Der hat auch nichts als Tore schießen, aber er hat nochmal doppelt so viel.
Letztendlich brauchst du es, aber ich glaube halt nicht, dass er in der ersten Liga halt das auch noch so krass kann. Also wenn man jetzt sagt, okay, in der ersten Liga macht er auch 15 Buden, dann würde ich sagen, gib ihm das Geld, aber das sehe ich halt jetzt in der ersten Liga nicht und er ist halt kein Führungsspieler, er übernimmt gefühlt irgendwie nicht Verantwortung, er stänkert jetzt nicht, was gut ist, wenn er auf der Bank ist, er macht doch mal so, ne?
Trotzdem hat er ja, wir müssen immer aufpassen, glaube ich, dass wir so nach dem Pauli-Spiel haben wir ihn so krass gehypt, haben nochmal das Video vorgespielt, wie er in die Kabine kommt und alle feiern ihn, da haben wir noch gesagt, wie wichtig er ist und die Mannschaft respektiert ihn, man muss so ein bisschen die Waage halten.
Ja, aber, also klar, man muss die Waage halten, ich glaube,
in der Mannschaft ist er beliebt. Es zeigt ja nur das Phänomen Lasogga. Entweder trifft er oder er spielt völlig beschissen. Und das ist eigentlich natürlich ein Qualitätsmerkmal. Es muss auch beim richtig guten Stürmer irgendein Ding dazwischen geben und das gibt's da jetzt nicht. Also, das
ist halt ein krasses Risikoinvestment, was eigentlich in der jetzigen Zeit nicht HSV-like wäre. Ja. Aber naja, mal sehen.
Was trotzdem, diese Torgefahr, die im Moment nicht entsteht, die muss ja auch irgendwelche Gründe haben. Die Offiziellen haben zum Beispiel jetzt über Jatta gesagt, Wolf hat gesagt, der war jetzt nicht so frisch, das weiß er auch selbst, aber beim nächsten Mal macht das besser. Also so nach dem Motto, das war jetzt mal ein Ausrutscher und haken wir ab. Becker, ganz interessant, hat gesagt, wir müssen uns nichts vormachen. Jetzt ist einfach die entscheidende Phase, in der es um was geht. Wir haben was zu verlieren, haben eine junge Truppe, haben den Vorsprung zu verlieren. Und na klar, spielst du da nicht mehr so befreit auf. Und dementsprechend waren auch die Reaktionen nach dem 0-0. Da haben sie sich abgeklatscht, umarmt und gefeiert. Das war jetzt nicht. Und sind noch in den Block gegangen und haben nochmal mit HSV-Fangesänge mitgemacht. Van Drongelin auf Platz 2. Wer war Erster? Wer ist 50 Meter vorweg zum Block gegangen?
Holpi.
Ja.
Ohne gesehen zu haben.
20 Minuten gespielt, eingewechselt. Und danach, nach der Besprechung, da merkt man dann doch auch, glaube ich, dass der nicht hundertprozentig ankommt in der Mannschaft. Hat sich umgedreht und ist wirklich ganz schnell zielstrebig zu den Fans gegangen und hat sich da sein Einzelding abgeholt. Also ich glaube so...
Schwierig.
Ich glaube auch in der Mannschaft wird das schon wahrscheinlich belächelt. Ich glaube nicht, dass sie ihn nicht mögen, aber da sagt man sich schon so, Mensch, Luis, also irgendwie komisch. Ja, und wie gesagt, also Becker sagt, wir haben was zu verlieren und das merkt man jetzt. Die Stimmung ist ein bisschen gekippt und gefühlt müssen wir das jetzt irgendwie nach Hause spielen. Oder man findet eben noch so einen Schlüssel zur Lockerheit, aber den sehe ich nicht. Weil gegen Magdeburg wird auch ungemütlich.
Es ist halt krass, dass es zu dem jetzigen Zeitpunkt schon so geredet wird und schon so ein mega interner Druck auf den jungen Spielern lastet.
Genau.
Obwohl du auf dem zweiten Platz bist und 4 Punkte Vorsprung hast, da musst du eigentlich sagen, yes, ey, wir haben jetzt kommt eine geile Zeit, wir steigen auf, wir gewinnen nur und wir hauen die anderen jetzt auch noch weg. Aber es ist ja schon die absolute Zittermentalität, dass sich über ein 0-0 gefreut wird und selbst Becker sagt so, wir haben jetzt ganz viel zu verlieren, anstatt irgendwie wir haben was zu gewinnen.
Ja, er sagt, dass das die Spieler spüren. Also er sagt nicht, dass es so ist, sondern er sagt, so, das empfinden sie so und deswegen ist dann eben der Fuß
und deshalb
auf Sicherheitspass eingestellt.
Umso mehr brauchst du jetzt halt einen, so wie Aaron Hunt, ne, der sagt, pass mal auf, gib mir den Ball, ich kümmere mich drum, ich habe das halt schon 10 Jahre erlebt, die Geschichte, und ihr macht euer Ding, ich mach mein Ding so, also beruhigter spielen, so weiter und so fort und dann gewinnen wir schon. Und der sagt, du brauchst ja jemanden, der sagt so, pass auf, wir gewinnen das jetzt, ne? Ja. Vertraut drauf, wir gewinnen das jetzt. Und wenn du halt nur so Anfang 20-Jährige hast, ist das halt irgendwann schwer. So ein Sakai kann das, glaube ich, noch sagen, muss sich aber auch auf sich selber konzentrieren und die anderen ist auch die erste Saison,
die sie spielen. Die haben Darmstadt im Kopf und das wird auch nicht rausgehen, ja. Die nächsten Spiele. Gerade nach dem 2-0, das wird immer wieder ein Déjà-vu geben. Deswegen, klar, Hand ist fehlt an allen Ecken und Enden, ist aber nicht da. Vielleicht ja noch für den Saisonendspurt. Jetzt noch ein anderer Name, der jetzt auch auf der Bank war, Papadopoulos. Bringt der so die Erfahrung rein?
Absolut, finde ich mega wichtig. Der bringt genau das rein, was irgendwie vermisst wird momentan. Spielt auch in der zentralen Position in Verteidigung. Ist jetzt eine super schwierige Entscheidung, weil die Abwehr steht eigentlich gut. Also wir fangen relativ wenig Tore.
Bates ist übrigens sehr schnell, hat man im Live heute nochmal, beziehungsweise im Bochum nochmal gesehen. Also der ist
ein Flitzer.
Der ist verdammt fix. Ja. Mit dem Ball am Fuß gefühlt immer so leichte Hektik. Wird auch noch ein bisschen dauern, bis er das raus hat. Aber nicht nur kopfballstark, sondern echt schnell. Und ich glaube, deswegen steht Wolf auch auf ihn.
Liverpool auch. Tottenham auch.
Und wo wir übrigens bei Papadopoulos jetzt noch gerade sind, nach dem Spiel, ganz interessant, haben die Ersatzspieler und auch Mats Köhler, der ja sein Debüt gefeiert hat und ein bisschen mitkicken durfte, mussten noch Linienläufe machen, 20 Minuten. Wir saßen auch noch. Und Papadopoulos, also vom 5-Meter-Raum, bis zum Mittelkreis und zurück, immer Vollsprint und 30 Sekunden Pause dazwischen. Und Papadopoulos nach dem dritten Lauf oder so, ich glaube insgesamt haben sie 15 gemacht, würde ich sagen, immer 30 Meter letzter.
Ja, der ist halt, ich glaube, der hat echt, ich glaube, der war bei McDonald's und Pizza Hut.
Aber hat sich auch 0,0 gequält, sag ich jetzt mal, sondern hatte das Gefühl, dass das jetzt auch nicht nötig hat, sich gegenüber den anderen zu beweisen.
Das ist halt, was ein bisschen nervt, ne, bei Papadopoulos. Ja. Also der, wie du schon gesagt hast, Stübi, da vor 1-2 Monaten... Kyros. Er postet dann nur Gyros auf Instagram und ist irgendwie, keine Ahnung, am Essen. Aber man hat nicht das Gefühl, so wie bei so einem Holpi, dass der irgendwie 3 Runtastic-Läufe am Tag macht und alles für seinen Körper tut. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch irgendwie so häufig verletzt. Und kann die Mentalität haben, ist super, aber er muss das halt auch irgendwie mal auf die Platte jetzt langsam bringen.
Wolf sagt, bringt super Mentalität im Training mit, gute Stimmung. Also ich glaube, er wird ihn zwangsläufig bringen.
Ja, muss er. Also mit
für?
Ja, das ist jetzt schwer. Also für Bates würde ich auch schweren Herzens machen, aber von Dolmen
muss man wohl machen,
ist er wahrscheinlich noch ein bisschen gefestigter, ein bisschen irgendwie so gesetzter. Aber wird man mal sehen.
Ist halt schade auch so für so einen Abt, der, ich weiß nicht, was er falsch macht, aber ich glaube, er probiert wirklich alles. Und das ist so ein leicht unfitten
Verrückt. Der Wolf wirft ihm ja vor, nicht alles zu probieren im Training, ne? Oder geht's um die, oder glaubt ihr, es geht um die Qualität?
Also dieses Jahr, diese Woche ist ja wohl mehr oder weniger so kritisch, habe ich Wolf noch nie über Arp reden hören. Das ist ja mehr oder weniger.
Über gar keinen Spieler.
Genau, also für Wolf sprichwörtlich der Kragen geplatzt, dass er wirklich öffentlich meinte, so, er macht zu wenig und das ist jetzt wirklich auch mit der Degradierung in die U21.
Ich glaube, er hat so alle jungen Spieler dann auch noch ein bisschen mit reingenommen und hat gesagt, naja, die jungen Spieler müssen einfach besser trainieren, das würde schon helfen und dann hätten sie auch mehr Chancen, irgendwie Einsatzzeiten zu kriegen und hat der Arp dann explizit genannt.
Aber er hat ja getroffen im Länderspiel.
Ja, und dann aber hat diesen komischen Ohren zu Jubel da nach einem Tor, finde ich auch.
Ja, ein bisschen provozieren.
In der U19. Ja. Ja, muss er auch einen machen mal als Kapitän. Schwierige Stimmung gerade beim HSV und sie kann kippen, also ins Positive und ins Negative, nach dem Spiel gegen Paderborn. Das vergessen wir ja so ein bisschen. Ne? Die Liga ist jetzt voll im Fokus, aber über den Pokal kann man die Saison immer noch legendär machen. Irgendwie ist die Konstellation ja wirklich so, dass da verrückte Dinge möglich sind. Aber in Paderborn gewinnen ist vielleicht sogar leichter, als zu Hause Paderborn zu schlagen. Also ich bin glücklich, dass es ein Auswärtsspiel in Paderborn ist und wir nicht Paderborn zu Hause haben. Denn die sind ja bekanntlich auswärts unfassbar. In Berlin zu gewinnen, 3-1, 3-0 geführt, Wahnsinn. Die haben schon auswärts, glaube ich, in dieser Saison 6x5 Tore gemacht. Und tun sich aber zu Hause ein bisschen schwerer. Und das ist eigentlich die Chance vom HSV.
Haben aber auch gerade leider wieder einen Lauf. Also man trifft zur Unzeit gerade formtechnisch auf Paderborn. Also wenn man selber so aus den letzten...
Heißt beim HSV ja nichts, weißt du doch. Also Pauli 4-0 geschlagen, Darmstadt dann zu Hause vor der Brust und dann 3-2 verloren. Also unvorhersehbar.
Es wird sehr schwer, weil es eine super spielstarke Mannschaft ist, aber...
Räume. Gatto, Räume.
Genau, Räume.
Ja, die spielen offensiv.
Ja. Das wäre so ein Spiel für Lasun, wo wirklich mal Platz ist, wo er mal einen abkriegen könnte.
Ja, wo Jatta eine gute Flanke bringen kann.
Stichwort Game of Bones. Du bist ja bei den Transfers auch immer im Bilde. Da gibt es auch einen von Paderborn, wo der HSV dran ist. Clement? Ist
es genau, Clement? Ja. Philipp Clement, genau.
Kann man ja mal drauf achten, ob der was kann. Hoffentlich wird er morgen dann ruhig gestellt. Wie geht man denn dieses Spiel jetzt als Trainer an? Sagt man so... schon in irgendeiner Form für Magdeburg oder alle Kraft in diesen Sieg, weil Magdeburg sind dann auch noch 6 Tage.
Alle Kraft in den Sieg, also das ist so wichtig, auch finanziell muss man voll reingehen und Magdeburg, also ganz ehrlich, die musst du auch auf der Platte haben, da hilft dann alles nichts, aber das ist so eine Riesenchance jetzt im Viertelfinale ist es, ne?
Viertelfinale,
kannst du Halbfinale einziehen.
Unglaublich, du kannst ins Halbfinale einziehen und dann...
Ja.
Lass mal Bayern irgendwie noch...
In Heidenheim straucheln.
Ja, gut, das ist
es. Ja, aber auf jeden Fall Performance im Moment.
Heidenheim hat zu Hause Leverkusen geschlagen und Bayern wiederum hat gegen Leverkusen verloren. Also ausgeschlossen ist es nicht. Dann Werder, Schalke. Da bin ich sowas von für Schalke. Das wäre natürlich...
Also beide haben wir auf der Platte, ne? Werder ist ein Derby, da kann alles passieren und Schalke ist scheiße.
Da sind wir besser.
Sind wir besser.
Ja, spielerisch also, besser, würde ich sagen.
Es ist so, wenn wir nicht Bayern im Halbfinale kriegen... sind wir schon wieder ganz nah an Berlin dran.
Vor allem schon wieder.
Und dann wird aber nach Berlin gefahren, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Und dann hast du noch Augsburg gegen Leipzig noch als viertes Duell, ne?
Da würde ich auch Leipzig gerne vermeiden.
Ja.
Das ist so
ja, unangenehme
Leipzig und Leipzig Geschichte.
Leipzig und Bayern sind schon echt unangenehm.
Ja. Aber erstmal Paderborn schlagen, irgendwie. Und dann hast du vielleicht auch den Rückenwind. Es ist ja auch, also Pokal ist ja wirklich die Chance, jetzt nochmal... quasi frisch aufzuspielen. Und Nürnberg hat ja auch irgendwie gut getan, war ja auch eine überzeugende Leistung. Und dann gucken wir mal, was da geht. Was ist da eure Aufstellung? Irgendwas verändern jetzt im Gegensatz zu Bochum? Würdest du Jung dann tatsächlich reinnehmen für Janicic?
Ich würde Jung, ich würde Jung reinnehmen für Janicic, ja. Bauchgefühl.
Ich würde die Aufstellung eigentlich so lassen. Ich war jetzt, ich glaube, wenn der Gegner die Räume anbietet, dann kannst du mit der Truppe auch offensiv viel mehr gestalten mit Özcan, Mangala und Naray, dann sind da viel mehr Möglichkeiten und Paderborn spielt auch gerne mal so ein 5-4 oder 6-5, die lassen hinten auch gerne mal ein paar Dinge rein und ich würde es mit der Truppe probieren, die am Samstag auf dem Feld stand.
Ja, ich fand, muss ich sagen, Mangala diesmal nicht so gut. Aber muss man ihm zugestehen mal.
Ja.
Und keine Option, ihn nicht spielen zu lassen.
Genau, den musst du drin lassen. Jatta kannst du irgendwie nochmal irgendwie gut zureden. Ich weiß nicht, ob das möglich ist bei ihm, aber dass du ihn irgendwie pusht, weil ja, Jatta, der
muss. Das ist sein Spiel.
Genau,
ich glaube, Paderborn hat ja auch gerne den Ball und da wird es schon, wie in Pauli halt. Da haben wir ja gesehen, was möglich ist, wenn der Gegner ein bisschen auch was mit dem Ball probiert. Da ist Jatta überragend. Ich würde irgendwie gerne Holtby auf dem Feld sehen, tatsächlich, bei so einem Pokalfight 18:30, aber es gibt im Moment keinen Platz für ihn, denn Özcan ist torgefährlich.
Holtby auch, der
stimmt.
Der
hast du recht. Auch.
Also
hast
da,
du recht.
Da kannst du Holtby gut für Özcan bringen, finde ich.
Also da könnte man mal drüber reden noch. Ansonsten sehe ich Jung ein bisschen lethargisch und wir haben auch auf der Rückfahrt aus Bochum noch mit drei anderen Jungs, absolute HSV-Fans, haben wir auch ein bisschen gesprochen und eigentlich muss man sagen, bei Jung fehlt so ein bisschen auch der letzte Step. Also dieses, ja, es ist ein Talent und ballsicher, ich finde, er ist ein absoluter, wirklich Durchschnittsspieler.
Ja, der letzte Step kriegst du natürlich auch nur, wenn du vielleicht mal so eine Saison Stammspieler bist oder halbe Saison. Und das hat er halt super lange nicht gehabt. Immer wenn ich ihn sehe, bin ich sehr angetan von unserem Auftritt
bei der Physis
und letztendlich auch so von sehr intelligenter Spieler so. Er muss halt mal irgendwie in den Rhythmus kommen und dann kann man sagen, okay, macht es jetzt Sinn mit ihm oder macht es halt auch irgendwie keinen Sinn mit ihm und verschwindet in der Versenkung, aber der muss mal in Rhythmus reinkommen.
Ich glaube, auf der 6 sehe ich ihn nicht. Das ist, glaube ich, so mein Problem. Ich finde ihn da zu schwerfällig. So wirkt es zumindest. Da finde ich den Janicic, wenn er fit ist, so wie jetzt im Moment anscheinend, weil auch er war echt so schnell auf den ersten Metern, finde ich da besser.
Ich finde, Jung ist auch nie wieder an seiner Bundesliga-Form rangekommen. Ich weiß nicht, ob er Angst vor seinem eigenen Körper jetzt bekommen hatte nach der Verletzung. Also ich finde so, dieses Level hat er noch nicht wieder erreicht, wo er war zum Zeitpunkt der Verletzung. Und da sehe ich halt leider wirklich die anderen Spieler jetzt vor ihm. Eigentlich auch so Bates und Van Drongelen. Also,
ich glaube, ein, zwei Veränderungen wird Wolf vornehmen, könnte ich mir vorstellen. Sonst demoralisierst du die
Truppe ja komplett. Ich denke, Holtby wahrscheinlich für Özcan ist das Wahrscheinlichste. Und
aber Holtby hat die 20 Minuten auch nicht überzeugt. Das war wieder wirklich wildes Gelaufe und systemmäßig war da jetzt nicht viel hinter. Also,
wäre bei mir auch nur eine Bauchentscheidung. Aber irgendwie sehe ich ihn dann gerne bei so einem Ding, wo es drauf ankommt. Und er ist tatsächlich einer, der manchmal echt abliefert, wenn er im Spotlight steht. Chance ist es auf jeden Fall. Und Özcan kannst du ja immer noch in der 60. bringen. Hat auch schon, glaube ich, mal geklappt mit dem Einwechseltor. Und da haben wir ein paar Optionen. Trotzdem, Bauchschmerzen ist es für mich mit Ito, Winsheimer und Arp, dass wir keine Optionen für
Lasagne haben.
Ja. Gucken wir mal, hoffen das Beste. Man merkt schon so gemischte Gefühle. Und ganz, ganz viel hängt jetzt eigentlich davon ab, dass du morgen dieses Spiel erfolgreich meisterst. Weil wenn nicht, kippt die Stimmung.
Genau, denn
dann stehst du so unter Druck gegen Magdeburg.
Ja, also
die auch einen kleinen Aufwärtstrend haben.
Auf der anderen Seite sind wir auch im Viertelfinale, sind auf Platz 2, 4 Punkte Vorsprung. Es ist halt so gefühlt jetzt, dass man sich unter Wert verkauft. Aber auf dem Papier ist alles wunderbar. Jeder hätte es blind unterschrieben, wenn wir zu dem Zeitpunkt so dastehen würden. Aber es ist, ja,
irgendwie. Man kann es
ja
nicht wegdiskutieren.
Es ist doch irgendwie wackelig.
Ja.
Es ist nicht, dass wir in den letzten 5 Spielen alle gewonnen haben und die Gegner wegplanieren, sondern es ist halt alles irgendwie zitterig.
Ich glaube wirklich, dass die Saison jetzt auch in den nächsten 4 Wochen schon entschieden wird, weil du hast jetzt Magdeburg, Köln, Aue, Berlin. Also in den nächsten, die nächsten 2 Auswärtsspiele sind Köln und Berlin. Und
die Heimspiele sind absolute Pflichtsiege.
Genau, da musst du gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Und da gibt es auch kein Vertun, worüber man diskutieren muss. Das sind 6 Punkte, die eigentlich eingeplant sind, wenn du da oben mitspielen willst.
Viel Glück dem HSV. Morgen Abend, wir sind auf jeden Fall total gespannt und hören uns dann nach dem wahrscheinlich nächsten Dienstag wieder nach dem Magdeburg-Heimspiel.
Montag, ne? Montagsspiel.
Ja,
zweimal Montag, zweimal Magdeburg und Köln montags.
Fußball-Mafia-DFB.
Ja.